Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Ein junges Rechercheteam hat in der Staatsbibliothek Berlin antisemitische Propagandablätter gesichtet, die die Handschrift des Verlegers Henry Nannen tragen. Ist den Journalisten damit ein Scoop gelungen oder ist der Neuigkeitswert doch eher gering? Wir sprechen mit der Ethnologin und Leiterin des Bremer Überseemuseums. Künftig wird sie den Deutschen Museumsbund führen. Und es starten neue Filme im Kino und auf Netflix. Wir schauen uns Naimro aus Polen genauer an und den in Indien gedrehten Film Das Licht, aus dem die Träume sind. Henry Nannen hat das Magazin Stern gegründet und den Wettbewerb Jugend forscht ins Leben gerufen. Seiner Geburtsstadt Emden hat er seine private Kunstsammlung geschenkt und einen Museumsbau zu großen Teilen mitfinanziert. An der Henry Nannen Schule werden Journalistinnen und Journalisten ausgebildet. Der nach ihm benannte Preis steht für Qualitätsjournalismus. Lauter Meriten gäbe es nicht das Kapitel Südstern. Es ist bekannt, dass Henry Nannen in den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs in Italien in eine Propagandaeinheit der SS abbestellt worden war. Darauf angesprochen blieb er selbst sehr vage.
Dort habe ich das gemacht, was man Psychological Warfare nennt. Und zwar psychologische Kriegsführung. Wir haben Flugblätter gemacht, haben eine Zeitung gemacht, haben Rundfunksendungen gemacht und so weiter.
Henry Nannen ist 1996 gestorben. 26 Jahre später hat nun eine Handvoll junger Journalisten des Norddeutschen Rundfunks einen Fund gemacht. Steuerung F heißt das Rundfunkformat, in dem sie ihre Entdeckung veröffentlichen.
Wir sind jetzt hier in Berlin und wir haben durch einen Kollegen einen Tipp bekommen, dass hier die Flugblätter tatsächlich oder einige der Flugblätter aus Italien liegen sollen. Die wollen wir uns heute mal angucken. Kommt mal mit.
In der Staatsbibliothek unter den Linden in Berlin liegt eine Sammlung Flugblätter. Ein Privathistoriker hatte sie bis zu seinem Tod akribisch gesammelt. Die Flugblätter sollen in Italien abgeworfen sein, von einer Propagandaeinheit namens Südstern. Genau, der Einheit von Henry Nannen.
Heute Nachmittag hat Steuerung F die Recherche auf ihrem YouTube-Kanal hochgeladen. Und im Netz finden sich auch einige der Flugblätter. Ein beleibter Jude lässt sich einen Truthahnbraten schmecken, während im Hintergrund ein amerikanischer alliierter Soldat stirbt. Auf einem anderen Blatt dreht ein Jude Soldaten durch den Fleischwolf und macht sie zu Geld. Und natürlich fehlt auch das Stereotyp vom lüsternen Juden nicht, der eine blonde Frau bedrängt. Christina von Hodenberg leitet das Deutsche Historische Institut in London. In ihrem Buch Konsens und Krise hat sie sich mit dem Wirken des Journalisten und Verlegers Henry Nannen beschäftigt. Ich habe sie in einer Konferenzpause in Rom erreicht. Frau von Hodenberg, wir haben eben gehört, dass eine Privatperson, ein Historiker, die zwischen 1943 und 1945 verfassten Propagandablätter gesammelt hat. Ist den jungen Rechercheuren da wirklich ein Coup gelungen?
So ganz neu ist es vielleicht nicht. Es ist natürlich schön, dass wieder geforscht wird und auch neue Sachen gefunden werden zu Journalisten der Nachkriegszeit und auch zu Henry Nannen und zu Henry Nannens Generation. Aber es überrascht eigentlich niemanden, jetzt solche Flugblätter zu finden. Es ist eigentlich schon sogar seit den 70er Jahren bekannt, dass Henry Nannen eine solche Vergangenheit hatte. Es ist bekannt, dass er Kriegsberichterstatter war in einer Propagandakompanie. Und das war eben auch nicht ungewöhnlich für seine Generation der Journalisten.
Was ist denn dann überhaupt neu an den Steuerung F-Recherchen?
Also ich glaube, neu ist die bildliche Kraft der Flugblätter, die man sich jetzt anschauen kann. Das ist natürlich schockierend, das ist menschenverachtend, das ist ganz krasser Antisemitismus. Und das ist eben nochmal sehr viel unmittelbarer als bestimmte Texte, wo dann eben auch nicht ganz sicher ist, wer die dann redigiert hat ganz am Ende. Und es ist auch unmittelbarer, als über personelle Verstrickungen zu reden und als über bestimmte Seilschaften im Nachkriegsjournalismus zu reden. Und das hat eben immer noch das Potenzial, uns heute zu schockieren.
Warum meinen Sie denn, hat der Verleger Nannen es nicht geschafft oder für nötig gehalten, über seine Propagandaarbeit zu sprechen?
Er hat deswegen nicht darüber gesprochen, weil das sozusagen die Grundregel war damals. Also ich rede jetzt von den späten 1940ern, den 1950er, den 1960er Jahren. Da hat man einen Journalismus in Westdeutschland, wo Leute, die in der Mehrheit früher auch Journalisten gewesen waren während der Nazizeit, die haben zusammengearbeitet mit einer kleinen Minderheit von verfolgten Journalisten, die zurückkamen, und dann einer Gruppe ganz junger Journalisten, die von den Alliierten gefördert wurden. Und Henry Nann gehört eben zu der Gruppe der Älteren und schon Belasteten. Und alle drei Gruppen haben sich darauf verständigt, dass man nicht darüber redet, was man in der Vergangenheit gemacht hat, weil diese Verständigung eben das Potenzial gehabt hätte, eine Zusammenarbeit unmöglich zu machen. Und weil alle drei Gruppen wussten, dass sie in einem noch sehr instabilen, jungen, demokratischen Staat arbeiten, der auch einfach seine Bevölkerung integrieren musste, wo die einzelnen Gruppen miteinander zusammenarbeiten mussten. Also zum Beispiel gab es auch jüdische Journalisten oder Journalisten aus verfolgten Familien, die den anderen Kollegen sehr lange, jahrzehntelang nicht erzählt haben, dass sie Juden sind, weil sie nicht auf diese Rolle verengt werden wollten und weil sie wussten, was für emotionale Reaktionen das eben bei den anderen hervorrufen würde.
Haben denn die Jahrgänge, die in den 1920er, 30er Jahren geboren wurden, so wie Henry Nann und für die es den Begriff der 45er gibt, weil das Kriegsende eben für sie so ein entscheidendes und einschneidendes Erlebnis war, auch für späteres politisches Engagement, haben diese 45er in den Medien Netzwerke gebildet?
Das haben sie unbedingt. Die haben häufig den Versuch gemacht, mit einer demokratischen Mission den westdeutschen Journalismus zu politisieren und eben auch die Bevölkerung zu kritischem Bewusstsein und zu Widerspruch gegenüber der Regierung zu erziehen. Jetzt ist es aber so, dass Henry Nann eben gerade nicht zu dieser Generation gehört. Henry Nann ist 1913 geboren, er ist 10 Jahre älter und er ist deswegen anders als die sogenannten 45er-Journalisten eben auch schon belastet worden. Er war eben schon im Krieg, er war schon Propagandaberichterstatter und deswegen hatte er eben nicht dieselbe Ausgangslage. Er war deswegen auch schon höher in der Hierarchie und er hatte eben selbst die Möglichkeit, schon der Chef zu sein, als die anderen, die 45er, erst hochkamen. Und in den 50ern und frühen 50ern insbesondere gibt es sehr viele Medien, nicht nur der Stern, der 1948 gegründet wurde, sondern auch andere Illustrierte und auch die Zeit, auch eine Zeitschrift Christ und Welt, die damals sehr wichtig war, die im Grunde rechtskonservativ bis rechtsnationalistisch waren und sich erst später politisieren und liberalisieren.
Ich höre Ihnen sehr, sehr interessiert und gern zu. Wir haben gewisse Schwankungen und das liegt sicherlich auch daran, dass wir Sie in Rom erreichen. Das ist ja doch eine gewisse Strecke. Meine letzte Frage, muss Henry Nanns Biografie nach diesen Fundstücken in der Staatsbibliothek in Berlin vielleicht doch neu bewertet werden?
Ich glaube eigentlich nicht, dass Nanns Biografie anders bewertet werden muss. Schon 1970 hat Nann auf entsprechende Vorwürfe von Kriegsverbrechen antworten müssen. Schon 1970 ging es um seine Beziehung zu einem sehr schwer belasteten Mitarbeiter im Stern. Er hat sich an mehreren Punkten seiner Karriere, als er noch lebte, gegen solche Vorwürfe verteidigen müssen. Und ich glaube, es ist nur ein weiterer Baustein in einem Bild, das wir schon haben von Henry Nann, von jemandem, der belastet war, der dann aber sich nach 1948 zunehmend der demokratischen und liberalen, dem politischeren Journalismus geöffnet hat. Und das Interessante ist eigentlich zu erklären, wie kommt es zu dieser Öffnung und zu dieser Wende von Leuten, die durch den Nationalsozialismus geprägt wurden, aber es dann doch schaffen, zu Demokraten zu werden. Und das finde ich eigentlich die spannendere Frage, als sozusagen zu sagen, hier haben wir jemanden, der hat einen großen Namen und da finden wir was in der Biografie. Weil es uns eher erklärt, wie aus einem belasteten Land, in dem man dieselbe Bevölkerung hatte wie im Nazi-Deutschland, nämlich dem frühen Westdeutschland, wie aus diesem Land dann ein demokratisches Land geworden ist. Es brauchte dazu natürlich neue Generationen, auch neue Generationen an Journalisten, die dann nachgewachsen sind, die aber zusammengearbeitet haben mit den Leuten in der älteren Generation, wie zum Beispiel Henry Nann, die dazu bereit waren. Und Henry Nann hat eben auch sehr stark kritische junge Journalisten gefördert. Und er ist eben keine Lichtgestalt, aber er ist auch kein Schurke. Ja, das vermischt sich eben in diesen Biografien dieser Generation.
Reporter von Steuerung F, einem Funkformat des NDR, haben antisemitische Flugblätter aufgedeckt, die der Journalist und Verleger Henry Nann während des Zweiten Weltkriegs in Italien produziert hat. Über die Bedeutung dieses Funds habe ich mit Christina von Hodenberg gesprochen. Sie ist die Direktorin des Deutschen Historischen Instituts in London. Und ich bitte noch einmal, die nicht so gute Verbindung nach Rom zu entschuldigen. Anfang Mai sind tatsächlich Reisefachleute aus 40 Ländern zu einem Kongress nach Oberammergau gereist. Warum? Weil Touristen fehlen und die kleine oberbayerische Gemeinde genauso wie andernorts auf mehr Besucher hofft. Zumal in wenigen Tagen die traditionsreichen Passionsspiele beginnen. Und für die wurde hart geprobt. 50 Meter breit und 20 Meter tief ist die Bühne. In der größten Szene bewegen sich 700 Darsteller auf den Brettern. Die Spannung im Passionsspielhaus wächst stündlich. Michael Watzke, unser Landeskorrespondent in Bayern, hat Zeit bei den Proben verbracht.
So, da probieren wir es jetzt. Der Chor geht direkt mit Beginnmusik, geht der los.
Regisseur Christian Stückel leitet die Generalprobe der Oberammergauer Passionsspiele. Noch 3 Tage bis zur Premiere. 300 Darsteller und Sänger stehen auf der riesigen Bühne, dazu fast 50 Musiker im Orchestergraben. Hinter den mächtigen Tempelsäulen aus Pappmaché wartet Cengiz Görür auf seinen Auftritt. Durch einen Spalt im Bühnenbild beobachtet er seinen Regisseur.
Alles, was er macht, hat Hand und Fuß. Es ist wirklich schon Wahnsinn, was dieser Mann aus einem rausholt. Also er sieht in Leuten ein Talent, was man selber nicht einmal weiß, dass man besitzt.
Im 22 Jahre alten Cengiz Görür sah Stückel die Fähigkeit, die schauspielerisch anspruchsvollste Rolle der Passion zu spielen, den Judas.
2018, nach dem Stück Wilhelm Tell, wo ich mitgespielt habe, da hat er zu mir gemeint, ich werde dir bei den Passionsspielen eine Rolle geben, Cengiz, hat er gesagt, da werden dir die Ohren schnackeln. Das weiß ich noch, also das werde ich nie vergessen.
Jetzt, kurz vor dem Auftritt, schnackeln Cengiz eher die Hände als die Ohren. Vor 4.400 Zuschauern wird er Judas spielen, den sprichwörtlichen Verräter. Er hat sich zum Ziel gesetzt,
dieses Kämpferische zu zeigen, die Verzweiflung zu zeigen. Also es ist wirklich schon eine sehr, ja, sehr schwierige Rolle. Also man fühlt in der Rolle, auch wenn ich selber jetzt Moslem bin, wie wenn man jetzt gerade in der Bibel selber die Geschichte erlebt.
Die Oberammergauer Passion will die Leidensgeschichte Jesu möglichst realistisch auf die Bühne bringen, einschließlich der Kreuzigung. Für Frederik Majet, den Jesus-Darsteller, bedeutet das körperliche Qualen.
Ja klar, also das ist keine angenehme Situation, da am Kreuz zu hängen, aber es ist natürlich kein Vergleich, wie das war vor 2000 Jahren, aber man hängt da gesichert am Kreuz mit einem Klettergurt, hat dann auch gebogene Nägel unter den Armen und so, und dann schaut es schon in der ersten Reihe sehr authentisch aus, aber man muss halt aufpassen, dass einem die Füße nicht einschlafen, der Klettergurt, der schneidet natürlich auch ein und man hängt dann 10 Minuten praktisch im Todeskampf sozusagen am Kreuz und hat die letzten Worte.
Mein Gott, warum hast du mich verlassen? So wie es in der Bibel steht. Wobei von Passion zu Passion verändern sich Nuancen in der Rolle des Jesus und der anderen biblischen Figuren. Jesus wird diesmal lauter zorniger sein als vor 12 Jahren, sagt Barbara Schuster. Sie spielt Maria Magdalena, eine enge Weggefährtin Jesu und Widersacherin des Judas.
Judas fordert ja den Krieg so. Der fordert den Krieg von Jesus gegen die Römer. Der will sich dieses Joch nicht aufdrücken lassen. Und dann sagt die Magdalena jetzt spontan einen neuen Satz, der heißt, warum ersehnst du den Krieg, Judas? Uns geht's super, wir sind in Frieden, unsere Weinstöcke blühen, was ist los? Also warum ersehnst du den Krieg? Und das passt wunderbar ins Hier und Jetzt. Und den hat sie, ich weiß nicht, der Christian hat den eben für 2020 schon mit eingebaut und ich finde, der passt wunderbar ins Hier und Jetzt.
Nicht nur einzelne Textpassagen haben sich seit der letzten Passionsspielaufführung geändert, es sind auch neue Bilder hinzugekommen. Die Zahl der Mitwirkenden, die vor 2 Jahren noch bei 3.500 lag, hat sich nach der Corona-bedingten Absage verringert, erklärt Passionsspielleiter Stückel. Covid habe vieles erschwert.
Wir mussten uns täglich testen, wir haben in kleinen Gruppen gearbeitet. Es gab eine ganze Zeit lang in manchen Leuten die Gedanken, dass wir gar nicht spielen, dass das nicht zustande kommt. Und das ist eine große Erschwernis. Es sind etwa 400 Leute ausgestiegen aus dem Ganzen. Also es sind 400 Mitwirkende weniger beim letzten Mal. Wir haben viele Umbesetzungen. Ich dachte am Anfang, es gibt 3 oder 4 Umbesetzungen. Es hat fast 50 Umbesetzungen gegeben. Also wir haben fast nochmal von vorne loslegen müssen.
Cengiz Görür ist dabei geblieben. Er hat zwar gerade die Aufnahmeprüfung an der Münchner Falkenberg Schauspielschule bestanden, aber dieser Sommer ist für die Passion reserviert. Bis zum Herbst wird der Deutsch-Türke dutzende Male den Judas spielen und versuchen, auch die wenigen Kritiker im Dorf zu überzeugen, die ihm die Rolle nicht gönnen. Dabei ist Cengiz ein Oberammergauer Bur, im Dorf aufgewachsen, auch wenn er nicht regelmäßig Lederhosen trägt oder sein Bayerisch heraushängen lässt.
Ja, ich kann mich ja jetzt im Bayerisch unterhalten. Das war jetzt kein Problem nicht. Aber bei mir ist eher so, ich habe mich immer dem Hochdeutschen angewandt, also eigentlich immer.
Am Samstag, bei der Premiere, wird sein Vater im Publikum sitzen und seinem Sohn stolz applaudieren. Cengiz' Mutter und Schwester leben in der Türkei, erkundigen sich aber regelmäßig nach dem Stand der Proben. Für Regisseur Christian Stückel sind es schon die 5. Passionsspiele. Der 60-jährige Kettenraucher wird diesmal keine Zigarette anrühren. Im Februar hatte Stückel auf der Bühne einen Herzinfarkt. Nach 2-stündiger Operation entschied er, mit dem Rauchen aufzuhören.
Es war einfach, ich habe einfach mir... Ich lag 4 Tage im Krankenhaus und habe mir gedacht, jetzt höre ich auf. Und seit 10 Wochen geht's.
Auch eine Art Gelübde, oder?
Nee, kein Gelübde. Also ich bin mir nicht sicher, dass ich es ewig schaffe.
Ein Gelübde ist für die Ewigkeit. Wer wüsste das besser als die Oberammergauer? Das Dorf führt seit fast 400 Jahren die Passionsspiele auf, um dem Herrgott für das Ende der Epidemie zu danken. Damals war es die Pest, sagt Magdalena-Darstellerin Barbara Schäfer, und heute Corona.
Wir spielen aufgrund einer Pandemie und 2020 mussten wir wegen der Pandemie verschieben. Also das ist ja irgendwie wie eine sehr schizophren, dass das jetzt wieder so ist.
Am Samstag beginnen die Passionsspiele. Wir schicken einen Theaterkritiker zur Premiere dieses Großereignisses. Wie er das Spiel beurteilt, hören Sie dann bei uns in Fazit.
Fazit Film.
In dieser Woche gehen 2 Kinofilme aus Indien und Polen an den Start und über die rede ich gleich mit dem Kritiker Jörg Taschmann. Ab Donnerstag kann man in deutschen Kinos Das Licht, aus dem die Träume sind, sehen. Die polnische Gangsterkomödie über den Ausbruchskönig Najmro kam nur in Polen auf die große Leinwand, aber Netflix bietet den Spielfilm ab heute an. Das Licht, aus dem die Träume sind, ist eine Hommage an das gute alte Kino der schweren 35mm Filmrollen und der großen Projektoren. In Gang gesetzt werden die von einem Vorführer, der sich mit einem 9-jährigen Dorfjungen anfreundet.
Ja. Und jetzt kannst du dir den Film ansehen. Und zwar so.
Umsonst?
Badam, bam, 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 bam. Wir werden ja sehen.
Bei diesem Ausschnitt denkt man an Cinema Paradiso, der in einem Fischerdorf auf Sizilien spielte. Jörg Taschmann, haben die beiden Filme denn etwas gemeinsam?
Ja, da gibt es schon ein paar Gemeinsamkeiten, weil der Regisseur Panalin verfilmt hier nach eigenem Bekunden eine Geschichte mit autobiografischen Bezügen. Er wollte schon als Junge diese Magie des Lichts und des Filmemachens erlernen und stammt ebenfalls aus einem kleinen Dorf. Und da gibt es natürlich Parallelen zum Film von Giuseppe Tornatore, nämlich die Liebe für die große Leinwand und überhaupt dieses gewisse Tabu, überhaupt ins Kino gehen zu können oder zu dürfen. Denn der 9-jährige Samai, dieser Junge hier, der darf eigentlich gar nicht ins Kino, weil sein Vater das als zu vulgär empfindet und unter seiner Klasse. Und beide Filme versuchen schon, den Zauber von bewegten Bildern auf der großen Leinwand eben auch beim Zuschauer zu evozieren. Der Unterschied ist vielleicht nur der von Philippe Noiré gespielte Filmvorführer liebte ja das Kino. Und hier der indische Filmvorführer, den lässt das Kino eigentlich eher kalt. Er mag es nicht sonderlich und erlaubt Samai eigentlich nur deshalb, die Filme zu sehen, weil der ihm immer das gute Essen der Mutter mitbringt in einer Lunchbox. Und so ist dann Das Licht, aus dem die Träume sind, eben auch ein Film, in dem das Kino als Ort auch bedroht ist, eben nämlich durch die Umstellung auf das digitale Vorführen, wo es dann eben nicht mehr die 35mm Rollen und den großen Projektor gibt.
Ist das ein sentimentaler, vielleicht auch ein bisschen nostalgischer Film geworden?
Also wenn er nur sentimental wäre, hätte ich ehrlich gesagt gar kein Problem damit. Ich mag sogar Sentimentalität im Kino, wenn sie irgendwie echt ist und nicht manipulativ eingesetzt wird, um den Zuschauer aus dem Zuschauer sozusagen Gefühle herauszukitzeln. Und Panalin hat für mich diesen Film doch sehr für den internationalen Markt gedreht. Die Bilder sind alle sehr lichtdurchflutet, sehr stark ästhetisiert und schwächen damit so eine härtere soziale Realität ab, die er so ein bisschen anreißt. Und dann gibt es so ein paar Szenen, eben wenn das Kino, das alte Kino zerstört wird, der 35mm Projektor eingeschmolzen wird und zu Teelöffeln verarbeitet wird. Das ist mir dann ein bisschen zu plakativ. Und ich bin auch jemand, der die 35mm Technik durchaus mal vermisst oder eben dieses Rattern, auch vielleicht mal diese Unschärfe oder auch für den Film reißt. Diese Sinnlichkeit, die Panali da versucht, in seinem Film zu evozieren, macht er mir manchmal ein bisschen zu selbstgefällig. Er zitiert in einem Fort seine großen Meister wie Stanley Kubrick oder Andrei Tarkovsky. Und das ist mir dann ein bisschen zu viel gewesen, obwohl das insgesamt eben schon ein Film ist, der das Kino feiert. Und allein dadurch ist er sehr sehenswert, aber es hat eben auch sowas von Wohlfühlfilm, dem ein paar Ecken und Kanten eigentlich ganz gut getan hätten.
Kommen wir zum nächsten Film, Jörg Taschmann. Der erzählt eine wahre Geschichte. Wer war der polnische Dieb und Ausbruchskönig Najmro, den das Volk liebte und die Polizei, naja, die hasste ihn halt.
Also mit ganzem Namen heißt der Zdzisław Najmrocki und es gelang ihm 29 Mal aus polnischen Gefängnissen oder Gerichtssälen auszubrechen und er raubte vor allem zu Zeiten des Kommunismus die Pewex-Läden aus. Das waren ähnlich wie die Intershops in der DDR, eben Läden, wo es begehrte Luxuswaren oder Defizitwaren, wie man sie ja auch nannte, eben nur für Devisen gab. Und der Film spielt, er setzt 1981 mit seiner Handlung ein, als Najmro sich darauf spezialisiert, dann langsam das Auto Polonaise zu klauen, was so ein sehr teurer Wagen war und mit seiner Bande dann weiterzuverkaufen auf Gebrauchtwagenmärkten. Und gejagt wird er dabei von einem sehr humorlosen, aber beinharten Polizisten. Und inszeniert ist das alles wirklich im Stil einer Gaunerkomödie, sehr stark ästhetisiert, mit vielen Zeitlupen, knallbunten Farben, also optisch alles andere als irgendwie Tristesse im Osten. Und gespielt wird Najmro vom großartigen David Ogrodnik, den man aus Ida oder In meinem Kopf ein Universum kennt. Sein Gegenspieler ist der polnische Star Robert Wieckiewicz, der unter anderem in Andrzej Wajdas gleichnamigen Film in Arbeiterführer Valencia gespielt hat. Also auch großes Schauspielkino und Film, der eigentlich sehr viel Spaß macht.
In Polen lief der Film letztes Jahr im Herbst in den Kinos. Über 250.000 Leute haben ihn gesehen. Will denn Najmro primär unterhalten oder wird doch auch versucht, die Zeit politisch ein wenig aufzuarbeiten?
Also das ist, glaube ich, ein Film, der will wirklich nur unterhalten, geht dabei in die Vollen, erzählt aber wirklich auch eine schöne Liebesgeschichte. Denn der ziemlich von sich selbst eingenommene Najmro verliebt sich in eine Kinokassiererin. Also auch hier spielt der Kinosaal, das Kino, eine wichtige Rolle. Und für Tereska ist er dann sogar bereit, sich zu ändern. Ob ihm das allerdings gelingt, das erfährt man dann nur im Kino. Wie gesagt, ein schöner, unterhaltsamer Film, der ziemlich unpolitisch bleibt, aber Spaß macht. Und nicht alles an dieser wahren Geschichte ist dann im Leben mit Najmro wirklich so passiert. Aber das Kino ist ja auch dafür da, Geschichten ein bisschen zu verschönern. Und hier wiederum habe ich mich nicht manipuliert gefühlt wie im ersten Film und habe das einfach so gekauft, wie es ist.
Zwei Empfehlungen bekommt man auch nicht immer. Heute schon, trotz der Einschränkung. Für den ersten Film Najmro finden Sie auf Netflix. Panalins Spielfilm Das Licht, aus dem die Träume sind. Der läuft ab Donnerstag in den Kinos. Jörg Taschmann hat die Filme für uns gesehen. Besten Dank.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Christiane Abelein für uns vorbereitet.
Mit einem Konzert im Kulturpalast sind in Dresden die Musikfestspiele eröffnet worden. Das erste Mal nach 2 Jahren Corona-Einschränkungen wieder in Präsenz. Bis zum 10. Juni treten nach Angaben der Festspielleitung rund 1500 Künstlerinnen und Künstler auf. Einen Preis werden die Musikfestspiele in diesem Jahr allerdings nicht vergeben. Es fehle an Sponsoren, hieß es. Die Uhrenmanufaktur Glashütte Original habe sich aus dem Sponsoring zurückgezogen. Seit 2004 war jährlich eine mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung an Persönlichkeiten vergeben worden, die sich um die Vermittlung klassischer Musik und die Nachwuchsförderung verdient gemacht hatten. Die USA fordern die sofortige Freilassung des ehemaligen Erzbischofs von Hongkong, Joseph Tsen. Der Kardinal und drei weitere prodemokratische Aktivisten werden Berichten zufolge beschuldigt, gegen das umstrittene nationale Sicherheitsgesetz verstoßen zu haben. Von der US-Regierung hieß es nun, mit Zens Festnahme hätten die Behörden in der chinesischen Sonderverwaltungszone wieder einmal gezeigt, dass sie zu allen Mitteln griffen, um abweichende Meinungen zu unterdrücken und geschützte Rechte und Freiheiten zu beschneiden. Ähnlich äußerte sich Maya Wang von Human Rights Watch.
Einen 90-jährigen Kardinal wegen seiner friedfertigen Aktivitäten festzunehmen, markiert einen neuen Tiefpunkt für Hongkong. Und es zeigt, wie sich Menschenrechte dort im freien Fall befinden. Die Festnahmen sind nur wenige Tage geschehen, nachdem der ehemalige Sicherheitschef der Stadt John Lee zum neuen Regierungschef bestimmt wurde. Ein bedenkliches Anzeichen dafür, dass in Hongkong immer härter durchgegriffen wird.
Maya Wang von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Kulturschaffende aus Thüringen schicken Materialien für den Schutz von Exponaten in Museen, Bibliotheken und Sammlungen in die Ukraine. Es sei eine Lieferung mit stabilen Transportkartons, Verpackungsmaterialien und rund 100 Feuerlöschern zusammengestellt worden, teilte der Kulturrat Thüringen mit. Die Materialien sind den Angaben zufolge Spenden verschiedener Institutionen. Der Gesamtwert beläuft sich auf rund 11.000 Euro. Zentral gesammelt und in die Ukraine weitertransportiert wird die Hilfe vom bundesweit tätigen Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine, das durch den Krieg bedrohte Einrichtungen unterstützen soll. Wiesbaden ist zur nachhaltigen Vorlesestadt 2021 gekürt worden. Das teilte die Stiftung Lesen in Mainz mit. Im vergangenen Jahr habe die Stadt trotz der Pandemie das Vorlesen durch zahlreiche Aktionen, Initiativen und Veranstaltungen fest im kulturellen Leben und in der frühen Bildung verankert, hieß es zur Begründung. Das Thema Leseförderung nehme in Hessens Landeshauptstadt seit Jahren eine besondere Rolle ein. 2014 wurde Wiesbaden als außergewöhnliche Vorlesestadt ausgezeichnet, 2020 als aktive Vorlesestadt. Wiesbaden ist damit bisher die einzige Stadt, die die Auszeichnungen in allen drei Kategorien gewinnen konnte.
Fazit im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Der Deutsche Museumsbund ist eine in über 100 Jahren gewachsene Institution, die, wie jede andere große Einrichtung, ihre Aufgaben und Ziele von Zeit zu Zeit neu bestimmen oder erweitern muss. Auch personelle Veränderungen gehören dazu. Wiebke Arndt ist seit 2002 Direktorin des Bremer Überseemuseums und nun auch die neue Präsidentin des Museumsverbandes. Schönen guten Abend, Frau Arndt.
Guten Abend.
Als Neue können Sie Akzente setzen und sicherlich wird das auch erwartet. Was hat für Sie in nächster Zeit Priorität?
Es sind mehrere Dinge, die nur getrennt aufgelistet sind, aber eigentlich sehr eng miteinander verwoben sind. Das sind natürlich Fragen der Nachhaltigkeit. Es geht darum, unsere Häuser zukunftsfest zu machen. Also Fragen des Klimaschutzes, des Energieeinsparens, aber auch tatsächlich die 17 UN-Ziele der Nachhaltigkeit. Also tatsächlich auch zu schauen, wie funktioniert Teilhabe, wie funktioniert die kulturelle Bildung, wie funktionieren aber auch die Zusammenarbeit mit Herkunftsgesellschaften, aus denen viel internationale Sammlungen stammen. Und da sind wir gleich beim nächsten dicken Themenfeld natürlich immer noch auch die Auseinandersetzung mit unserem kolonialen Erbe, das sich in vielen deutschen Museen findet und das auch eine ganz, ganz starke Aufgabe der kommenden Jahre sein wird, das zu untersuchen und aber auch vor allen Dingen, und das ist das neue Feld daran, das viel stärker in die Ausstellungs- und Vermittlungsarbeit zu integrieren. Da müssen wir noch sehr viel miteinander diskutieren, was da eigentlich gute Wege sind. Und es geht auch darum, den Digitalisierungsschub, den wir alle als Gesellschaft erlebt haben, ganz stark in den Museen zu verankern und vor allen Dingen nicht nur in den inneren Strukturen, sondern auch in der Bildungsarbeit der Museen zu verankern. Wir müssen sehr viel stärker im analog-digitalen unterwegs sein, wie wir das ja alle als Bürger mittlerweile mit unseren Handys sind. Und das gehört auch in die Museumsarbeit als fester Bestandteil hinein. Und das sind alles Dinge, die zusammengehören und das in einer im Moment ja für uns alle sehr verunsichernden Zeit. wo sehr viele Worte auf das Teilwort Krise enden. Und natürlich Museen da Ankerpunkte sind und auch sein sollen und müssen in diesen verunsichernden Zeiten für die Menschen. Und das wird eine große Herausforderung für uns als Bundesverband werden, Lobbyarbeit zu machen für die deutschen Museen, dass sie auf diesem Weg vernünftig unterstützt werden, aber eben auch die Museen selber da zukunftsweisend Akzente zu setzen.
Sie haben, Frau Arndt, im Museumsbund die Gruppe geleitet, die den Leitfaden zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten erarbeitet hat. Das hatten Sie eben schon angesprochen, dass es da um die Diskussion über verschiedene Wege geht, umzugehen und das auch umzusetzen in der praktischen Museumsarbeit. Von außen betrachtet geht die Aufarbeitung der Kolonialzeit doch langsam voran. Können Sie da für mehr Tempo sorgen?
Ja, wir müssen da mehrere Dinge parallel betrachten. Es geht sicherlich langsam voran, was die Aufarbeitung der Sammlungen angeht, weil wir da von einer Herkulesaufgabe sprechen. Und da gibt es ja Möglichkeiten inzwischen. Das war ja ein gutes Ergebnis letztendlich dieser ganzen Arbeit an diesem Leitfaden, nun die auch Fördergelder gibt, um das zu machen. Wichtig wäre allerdings, wenn es schneller gehen sollte, dass die Träger sich einen Ruck geben und die Häuser personell besser ausstatten, denn es sind mal Menschen, die diese Forschung machen. Und wenn wir da mehr Tempo als Gesellschaft wollen, müssen wir mehr Menschen in die Museen geben, die hinter den Kulissen diese Arbeiten tun. Das, wo noch deutlich mehr zu geschehen hat und wo auch mehr Tempo passiert könnte, das ist in der Ausstellungs- und Vermittlungsarbeit selber. Das ist inzwischen ein sehr präsentes Thema in allen Häusern, die außereuropäische Sammlungen haben. Aber die Kolonialzeit war ja nicht nur darin ein Spiegel, sondern war ja etwas, was alle Menschen in Deutschland angegangen ist. Und deshalb spiegelt sie sich auch in unterschiedlichen Formen in den deutschen Museen wieder oder gehört natürlich auch einfach auf die Agenda von vielen historisch arbeitenden Museen. Ist es deren Verpflichtung, meines Erachtens auch dazu beizutragen, dass wir in Deutschland uns klarer werden, was unsere deutsche Vergangenheit da eigentlich bedeutet und was sie vor allen Dingen für die Menschen heute noch bedeutet, die die Opfer dieses kolonialen Strebens gewesen sind.
Der Museumsbund hat über 3000 Mitglieder. Worin besteht für Sie in der heutigen Zeit seine Aufgabe?
Wir sind ein Lobbyverband. Wir beraten und wir vertreten unsere Interessen auf Bundesebene. Wir sind sehr eng verzahnt mit den Museumsverbänden der Länder, die dann das, was wir auf Bundesebene diskutieren, herunterbrechen für die oft sehr, sehr kleinen Museen in der Fläche. Aber wir sitzen auf der Bundesebene, beraten wir sehr stark. Wir schreiben die Leitfäden zu ganz unterschiedlichen Feldern der Museumsarbeit und sind eben tatsächlich aber natürlich auch beratend in der Politik unterwegs. Und dafür braucht es einen Bundesverband, gerade in unserem kulturellen, föderalen System, eine übergeordnete Vertretung aller deutschen Museen. Und das ist der Deutsche Museumsbund.
Wir haben in unserem Programm in den letzten Wochen immer wieder auch von den großen Anstrengungen berichtet, Kunst in der Ukraine zu sichern oder außerhalb des Landes zu bringen, mithilfe von Privatleuten und Museumsleuten. Kann denn der Museumsbund da auch tätig werden, damit zügiger Hilfe für Museen und Kollegen organisiert wird, die in Ländern leben, wo mutwillig so viel Zerstörung angerichtet wird?
Es gibt zum Glück nicht nur den Deutschen Museumsbund, der sich übergreifend engagiert, sondern es gibt auch ICOM Deutschland, das ist die internationale Museumsvereinigung, die es weltweit in allen Ländern gibt. Und ICOM ist ganz stark genau in diesen Fragen unterwegs, denn es passiert ja leider in Kriegsgebieten immer wieder, dass dann das Kulturgut in so wahnsinnige Gefahr gerät, weggebombt zu werden, geplündert zu werden. Und da ist ICOM ganz stark gefordert und das betrifft natürlich auch die Ukraine. Und es sind, Sie sagten es, eine ganze Reihe Museen unterwegs mit Verpackungsmaterial hinschicken, mit Kuratorinnen aus der Ukraine hier Möglichkeiten der Arbeit zu verschaffen. Also es wird sich da auf unterschiedlichsten Ebenen sehr stark engagiert.
Der Deutsche Museumsbund hat eine neue Präsidentin. Mit ihr, mit Wiebke Arndt, habe ich gesprochen. Dafür Dankeschön und einen guten Abend noch.
Ich danke, auch guten Abend.
Vor 125 Jahren gab es in Leipzig eine Ausstellung, deren Größe auch heute noch beeindruckt. Ein halbes Jahr lang konnte die sächsisch-thüringische Industrie- und Gewerbeausstellung 400.000 Quadratmeter nutzen, um Produkte aus den umliegenden Regionen zu präsentieren. Das Highlight war aber eine Kunstausstellung, an der weit über 300 Kunstschaffende beteiligt waren. Neben Werken so bekannter Künstler wie Max Klinger oder Fritz von Uhde wurden Bilder und Objekte von Künstlerinnen gezeigt, die bis heute im Schatten ihrer männlichen Kollegen stehen. Auf 5 bildende Künstlerinnen jener Zeit macht jetzt eine Sonderausstellung im Museum der Bildenden Künste Leipzig aufmerksam. Juliane Neubauer hat sie für uns besucht.
Nicht einmal so groß wie eine Postkarte ist das Selbstporträt der Künstlerin Ella Hagen. Mit feinen Federstrichen zeichnet sie sich mit einem ausdrucksstarken, konfrontierenden Blick, mit dem sie die Betrachtenden kritisch zu prüfen scheint. Das Haar streng nach hinten gekämmt, angedeutet eine Krawatte und ein Hemdkragen. Eine Frau in Männerkleidung? Wer war eigentlich Ella Hagen, wollte Kurator Marian Reisinger wissen, als er für die Ausstellung Unterschätzt Künstlerinnen in Leipzig um 1900 recherchierte. So richtig konnte er diese Frage nicht klären. Weder wo und wann sie geboren wurde, noch wo und wann sie starb, konnte er herausfinden. Kurator Reisinger.
Überraschenderweise haben wir von ihr die meisten Werke bei uns im Bestand. Auch dort ist leider gar nicht klar, wie die überhaupt ins Museum gekommen sind, in welchem Jahr, zu welchem Anlass. Aber nichtsdestoweniger wissen wir, dass Ella Hagen hier in Leipzig eben Mal- und Zeichenlehrerin war, auch schon eher ungewöhnlich für die Zeit und das über Jahrzehnte hinweg.
Als im Museum überlegt wurde, was und wen man anlässlich des Jubiläums der großen Stieger-Ausstellung zeigen will, war für Kurator Marian Reisinger schnell klar, dass er nicht wieder die großen männlichen Vertreter in den Fokus nimmt. Ihm fiel auf, dass damals nur 10% der involvierten Kunstschaffenden weiblich waren.
Ich war selber neugierig, wer sind diese Frauen eigentlich, warum sagt mir das auch als Kunsthistoriker kein einziger Name etwas? Und wenn man erstmal anfängt zu recherchieren, dann wird es natürlich unglaublich spannend. Wenn man nur versucht, hier im eigenen Bestand etwas herauszufinden und man merkt, man stößt irgendwie nur auf Sackgassen, das ist natürlich zum einen schade, aber umso mehr ist dann der Forschergeist aktiviert.
Noch jetzt, nach wochenlanger Recherche zu Hagens Leben und ihrem Werk, gilt sie unter den 5 ausgestellten Frauen für Kurator Reisinger als die Unbekannte. In einer Mappe im Museumsarchiv lagen ihre Werke unsortiert rum und waren grob inventarisiert, erinnert sich Reisinger. Die Auswahl für die Ausstellung zu treffen, fiel ihm nicht leicht.
Man sieht, wie talentiert sie war. Also ob das jetzt hier eine Bleistiftzeichnung ist mit diesen fantastischen Bäumen oder diese aquarellierten Federzeichnungen. Auch wenn es nur so Blätter sind oder Disteln, finde ich unglaublich lebensnah und realistisch.
Fast schon dreidimensional kommen die stechenden Gewächse auf den Betrachtenden zu. Ella Hagens Arbeiten wurden zu ihrer Zeit schon im Grassi-Museum ausgestellt und in zeitgenössischen Kunstmagazinen lobend erwähnt. Und dennoch verschwand sie. Aufmerksamkeit ist eine wertvolle Währung für Kunstschaffende und sollte zwischen den Geschlechtern fairer aufgeteilt werden, fordert eine Künstlergruppe aus Studierenden der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst. Sie ergänzen die Ausstellung durch Rauminstallationen. Unter anderem sind Fassadenteile des Museums bewegbar im Raum platziert. Julia Gerke.
Sind wir noch da, wo wir vor 125 Jahren waren und wie kommen wir da vielleicht auch raus? In dieser Neukonfiguration auch der Elemente ist vielleicht auch so ein Umdenken der institutionellen Struktur zu sehen. Unsere Skulpturen sind fast alle auf Rollen, das heißt, es suggeriert eine Bewegbarkeit, eine Veränderbarkeit.
In der aktuellen Dauerausstellung des Leipziger Bildermuseums sind lediglich 5 Bilder von weiblichen Kunstschaffenden zu sehen. Das sind 3% der gesamten Schau. Vor 125 Jahren waren es immerhin 10%, hebt das Kollektiv hervor. Für Kurator Marian Reisinger war es wichtig, diese zeitgenössische Position einzubeziehen, die auch eine ehrliche Kritik an der Geschichte des Museums übt.
Das ist natürlich auch eine wichtige Erkenntnis dieser Ausstellung, dass man auch viele, viele Jahrzehnte überhaupt kein Interesse daran hatte, die ganzen Inventare und so gar nicht aufgearbeitet hat. Und ja, das schreibt sich dann natürlich dann fort. Also wenn man nie nach diesen Künstlerinnen sucht und nie sich die Mühe macht, zu forschen, neue Erkenntnisse zu generieren, dann bleiben die auch ewig in der Versenkung und bleiben für immer unterschätzt. Und das ist natürlich gerade jetzt die Aufgabe gewesen, diese unterschätzten Künstler wieder ins Licht zu holen.
So geschehen auch mit den Werken von Emilia Mediz-Pelikan, die hier zu den bekannteren der 5 ausgestellten Künstlerinnen zählt. Ihr Mann, auch Künstler, ist in Österreich manchen ein Begriff. Selbst Liebhaber können die Porträts und Landschaftsmalereien von ihm und seiner Frau nicht unterscheiden. Und trotzdem schien für die meisten männlichen Betrachter klar, dass hier der Mann das Original sein muss. Die Ausstellung zeigt eine neue Perspektive. Aus 5 unbekannten Namen werden Künstlerinnen, deren Werke begeistern können und Neugierde wecken, daran mehr über ihre Kunst und ihre Geschichte zu erfahren.
Zum Wochenende wird die Ausstellung Unterschätzt – Künstlerinnen in Leipzig um 1900 eröffnet im Museum der Bildenden Künste Leipzig. Juliane Neubauer berichtete. Und nun sagt uns Ulrike Timm, was ihr in den Feuilletons vom Donnerstag aufgefallen ist.
Ukraine vor dem Kreml, titelt die Frankfurter Allgemeine. Russische Kriegspropaganda auf Twitter ist inzwischen weniger erfolgreich, als manche gedacht haben mögen. In den vergangenen Wochen kamen Inhalte von russischen Staatsmedien und Putin-Sympathisanten auf dem inzwischen von Elon Musk gekauften Kurznachrichtendienst Twitter auf eine große Reichweite. Doch Twitter hat ordentlich aufgeräumt. Tweets mit prorussischen Inhalten werden mit Warnhinweisen versehen. Ebenfalls in der FAZ eine Momentaufnahme aus Odessa. Dort leben die Menschen scheinbar wenig beeindruckt ihr Alltagsleben, doch die entspannte Atmosphäre ist in Wahrheit wohl nur ein kurzes Durchatmen. Schwarzhumorige Nachrichten unter Freunden sind an der Tagesordnung. Du hast eine wunderschöne Nacht verpasst, 7 Raketen. Scrollt man im Telegram-Kanal der Stadt weiter herunter, findet man auch Erfreuliches. 106 kleine Ukrainer geboren. Es ist auch ihre Zukunft, die auf dem Spiel steht. Themenwechsel. 10 Jahre lang gab es Geraune und Gerüchte über eine Fortsetzung von Uwe Tellkamps gefeiertem Roman Der Turm. Jetzt fragt die Süddeutsche Zeitung sich auf kompletten 2 Seiten, wie denn Der Schlaf in den Uhren geworden ist, der Nachfolgeroman. Samt großem Interview mit Tellkamp, der unter dem immerwährenden Eindruck steht, sich rechtfertigen zu müssen über sein Verhältnis zu AfD und Pegida, DDR-Analogien in der Ära Merkel und seinen neuen Roman. Dauerrechtfertigungen sind anstrengend für alle Seiten. Und so empfiehlt die Süddeutsche erst einmal einen offenbar klug und umsichtig gemachten Film, der den Schriftsteller porträtiert, ihn zu Wort kommen lässt, in seinen Zweifeln bis hin zu Verstiegenheiten und für den in jeder Hinsicht laut Cornelius Polmer gilt, die gute alte Meinungsfreiheit, in diesem Film bleibt sie entspannt gewahrt. Zu sehen ist der Fall Tellkamp in einer knappen Woche auf Dreisat. Und das neue Buch? Es ist schwer, sich darin zurechtzufinden. Süddeutsche Autorin Marie Schmidt nennt es konfus. Auch der Zeit ist der neue Roman des umstrittenen Autors, der mit dem Turm einen literarisch gefeierten Bestseller hinlegte und sich dann immer mehr ins politische Abseits begab, eine komplette Seite wert. Adam Sobocinski hat, so scheint es der Pressebeschauerin, ergebnisoffener gelesen, auch neugieriger als seine Kollegin der Süddeutschen. Und eher traurig konstatiert die Zeit, dass der Schriftsteller seinen neuen Roman zur Illustration von Thesen herabgewürdigt habe, auch wenn der begnadete Erzähler Tellkamp immer wieder durchblitze. Nur, und das muss man tragisch nennen, werden diese funkelnden Erzählpassagen eingerahmt von der Karikatur einer Verschwörungstheorie, womit sie schonungslos entwertet werden. So Adam Sobocinski in der Zeit. Sein Fazit: Wer das Buch nach 50 Seiten weiterliest, ist tapfer. Wer es nach 200 noch in der Hand hält, ist verrückt. Wer 900 Seiten davon liest, ist vermutlich ein Rezensent. Rums. Wer in Oberammergau lebt, ist vermutlich Schauspieler. Nur wer dort geboren wurde oder seit 20 Jahren lebt, darf mitmachen bei den Passionsfestspielen, die es alle 10 Jahre gibt. Diesmal sind 2000 Dorfbewohner mit dabei. Für Unterammergauer muss das alles eigentlich ziemlich kränkend sein. Peter Kümmel hat sich vorab bei den Proben umgesehen. Allein der obligatorische Corona-Test für alle zieht sich über den ganzen Vormittag. Das Foyer, in dem das stattfindet, wirkt wie ein kleiner Flughafen, in dem 5 oder 6 Jumbo-Jet-Füllungen durch den Zoll drängen, findet die Zeit. Seit Aschermittwoch vergangenen Jahres haben alle Männer, die mitspielen wollen, aufhören müssen, sich die Haare zu schneiden. Es sei denn, sie sind Römer. Die liefen nämlich rasiert herum. Vom kommenden Wochenende an werden täglich 2000 Oberammergauer vor 4300 Zuschauern die Passion aufführen. Was die Zeit zur Überschrift bewegt, Gott ist nicht tot.
Und das war Ulrike Timms Blick in die Presse. Sigurd Brinkmann verabschiedet sich.